Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Das Volk Israel hat einen König. Anfänglich wird Saul nicht von allen im Volk akzeptiert. Doch spätestens nach dem Sieg gegen die Ammoniter steht für alle fest, Saul ist unser König. Samuel ruft das Volk in Gilgal zusammen und das Königtum wird erneuert, so heißt es in der Elberfelder Übersetzung. Das heißt, Saul wird noch einmal bestätigt, ja, das ist unser König, alle lassen sich darauf ein und das Volk feiert sehr. Herzlich willkommen zu Glauben Geschichten. Bei diesem Zusammenkommen, zumindest sieht es so aus, wenn man den Text liest, ergreift Samuel das Wort und wendet sich an das Volk. 1. Samuel, Kapitel 12 und dort ab Vers 1. Und er sagt Folgendes. Siehe, ich habe auf eure Stimme gehört in allem, was ihr zu mir gesagt habt und habe einen König über euch gesetzt. Und nun siehe, der König zieht vor euch her. Ich aber bin alt und grau geworden. Und meine Söhne, siehe, sie sind bei euch. Und ich bin vor euch hergegangen von meiner Jugend an bis auf diesen Tag. Hier bin ich. Zeugt gegen mich vor dem Herrn und vor seinem Gesalbten. Wessen Rind habe ich genommen? Wen habe ich übervorteilt? Wem habe ich Gewalt angetan? Aus wessen Hand habe ich Bestechungsgeld genommen, um damit meine Augen zu verhüllen? So will ich es euch zurückgeben. Rechtfertigt sich hier Samuel? Verteidigt er sich? Zieht er Bilanz? Ist er sich unsicher, wie das Volk zu ihm steht? Fordert er gar das Volk heraus? Oder warum fragt er das Volk all diese Fragen? Warum muss jetzt das Volk gegen ihn Zeuge sein? Ja, hier bin ich, zeugt gegen mich. Findet jetzt ein erneuter Loslösungsprozess statt zwischen Samuel und dem Volk oder dem Volk und Samuel, jetzt wo der König eingesetzt und akzeptiert ist. Wenn wir gerade noch mal zurückblicken, 1. Samuel Kapitel 8, da heißt es, und es geschah, als Samuel alt geworden war, da setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Vers 3, aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen und sie suchten ihren Vorteil und nahmen Bestechungsgeschenke und beugten das Recht. Will er sicherstellen, dass er nicht so ist, wie seine Söhne sind? Ist da Unsicherheit im Volk aufgekommen, ob Samuel ein guter Richter war? Ein ehrlicher, aufrichtiger Prophet und Priester in Israel? Müssen es alle noch mal hören? Vers 4. Sie aber antworteten, du hast uns nicht übervorteilt und uns keine Gewalt angetan und hast von niemandem irgendetwas angenommen. Und er sagte zu ihnen, der Herr ist Zeuge euch gegenüber und ebenso ist sein Gesalbter heute Zeuge, dass ihr nichts in meiner Hand gefunden habt. Und sie sagten, er ist Zeuge. Das heißt, vor allen wird die Frage gestellt, fragt Samuel nach, habe ich euch in irgendeiner Weise Unrecht getan? Und sie bestätigten, nein. Es gibt nichts, was wir gegen dich vorbringen können. Dann haben es jetzt alle gehört. Gott ist Zeuge, der König, der Fürst in Israel ist Zeuge, wird hier als Gesalbter genannt. Und ihr sollt es bestätigen. Und noch ist mir nicht wirklich klar, warum das jetzt stattfindet. Vers 6. Und Samuel sprach zu dem Volk: Der Herr ist es, der Mose und Aaron eingesetzt und eure Väter aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. So, Blick in die Vergangenheit. Und nun tretet her, dass ich vor dem Herrn mit euch vor Gericht trete über alle Wohltaten des Herrn, die er an euch und an euren Vätern erwiesen hat. War das, was gerade zuvor passiert ist, diese Frage Samuels an das Volk, ob sie etwas gegen ihn aussagen könnten in irgendeiner Sache, dass er nicht rechtens gehandelt hat, war das die Grundlage für das, was jetzt gerade kommt? Nämlich, dass Samuel als Richter jetzt zwischen dem Volk und dem Herrn richtet und die Tatsache, dass er ein gerechter und fairer Richter ist und es war und niemand etwas gegen ihn vorbringen kann, gibt ihm überhaupt die Grundlage oder die Erlaubnis, dass er das auch machen kann. Also das Mandat, jetzt dieses Gericht zwischen dem Herrn und dem Volk Israels stattfinden zu lassen, dass es auch akzeptiert wird, was jetzt gesagt wird und was jetzt passiert. Ist mein Eindruck. Ja, Samuel, du hast das Recht, Gericht zu sprechen. Denn du bist ein rechter Richter. Vers 8. Als Jakob nach Ägypten gekommen war, schrien eure Väter zu dem Herrn um Hilfe. Und der Herr sandte Mose und Aaron, und sie führten unsere Väter aus Ägypten heraus und ließen sie in dieser Gegend wohnen. Wieder jetzt nochmal Geschichte, dass Jakob sagte, aber es ist ja eigentlich diese Familie Jakobs, die 2. Mose, 70 plus Personen, die nach Ägypten kommen, aus dieser Familie wird ein Volk und das Volk schreit zu Gott und Gott schickt ihnen Mose und Aaron und sie führen die Väter aus Ägypten heraus und sie lassen sich hier nieder, Vers 9, aber sie vergaßen den Herrn, ihren Gott. Und er verkaufte sie in die Hand Siseras, des Heerobersten der Philister, des Heerobersten von Hasor und in die Hand der Philister und in die Hand des Königs von Moab. Und sie kämpften gegen sie. Und es nimmt sie jetzt nochmal so mit in die Zeit der Richter. Und man könnte ja dann jeweils jetzt nachschlagen, um welche Situationen es sich handelt, als die Philister angreifen. Oder die Moabiter. Vers 10, da schrien sie um Hilfe zu dem Herrn und sagten, wir haben gesündigt, dass wir den Herrn verlassen und den Baalim und den Astaroth gedient haben. Nun aber errette uns aus der Hand unserer Feinde, dann wollen wir dir dienen. Das Volk wendet sich zu Gott und sagt, wenn du uns rettest. Fast so, als würden sie, jetzt negativ formuliert, einen Deal mit Gott machen. Also wenn du uns rettest, dann werden wir dir dienen, ansonsten nicht. Das ist aber negativ formuliert. Man könnte es auch positiv formulieren, ganz menschlich. Herr, wir haben dich aus den Augen verloren. Wir haben dich vergessen. Wir wissen gar nicht mehr, dass du da bist. Aber wir hoffen, dass du uns hilfst. Und bitte hilf uns. Und wenn du uns hilfst, dann werden wir dir dienen. Dann wirst du unser Gott sein. Etwas, was man aus dem eigenen Leben durchaus auch kennt. Vers 11. Da sandte der Herr Jerubbaal, Gideon, Bedan, Jephtha und Samuel und errettete euch aus der Hand eurer Feinde ringsum, sodass ihr sicher wohnen konntet. Das heißt, Samuel reiht sich ein in die Liste, und es werden ja nur einige genannt, der Richter, die Gott gesandt hat, um das Volk zu befreien, um das Volk zu erretten. Und das hat ja Samuel auch gemacht, wird auch in dem Samuel-Buch uns berichtet, als das Volk in Kapitel 7, 1. Samuel 7, nach ihrer großen Niederlage gegen die Philister, nochmal zurück, 1. Samuel 4, als Israel auszieht, um gegen die Philister zu kämpfen, da erleben sie ja diese verheerende Niederlage, 30.000 Mann sterben. Sie versuchen, die Bundeslade mitzunehmen. Die Bundeslade wird ihnen geklaut. Sie ist erstmal etliche Monate in der Hand der Philister, dann in Kirjat Jearim für 20 Jahre. Der Heiligtumsdienst ist dahin, spielt keine Rolle mehr im geistlichen Leben Israels. Und als das Volk sich dann besinnt in Kapitel 7, Buße tut, umkehrt, zu Gott ihr Herz wendet, Kapitel 7, Vers 3 heißt es, und richtet euer Herz auf den Herrn und dient ihm allein, das ist Samuel, der zu dem Volk spricht, befreit das Volk sich von den Philistern. Und das ist das, woran sie Samuel erinnert. Die Richter waren da, um euch zu helfen, um euch zu befreien, um euch sicher wohnen zu lassen. Ich kehre zurück zu Kapitel 12. 11, zweiter Teil, so dass ihr sich sicher wohnen konntet. Das war die Aufgabe der Richter. Vers 12. Als ihr aber saht, dass Nachasch, der König der Söhne Ammon, gegen euch zog, sagtet ihr zu mir, nein, sondern ein König soll über uns herrschen. Obwohl doch der Herr, euer Gott, euer König ist. Da habe ich so für mich innegehalten und gedacht, Moment, ich dachte, dass das mit dem Nachasch, dem König der Amoriter, das war doch nachdem Saul zum König über das Volk Israel gesalbt wurde. Aber es liest sich so, dass, als wäre die Bedrohung durch Nachasch den Amoritern gekommen und das Volk in ihrer Sorge und Angst, wie sie jetzt reagieren sollen, haben sie sich diesen König gewünscht. Denn wenn man 1. Samuel Kapitel 8 liest, ist der Wunsch, dass sie einen König haben, wird es uns so berichtet oder so erzählt, als wäre es so eine Folge dessen, dass die Söhne von Samuel keine wirklich guten Richter sind. Ja, sie, Kapitel 8, Vers 3, vorhin gerade schon gelesen, sie suchten ihren Vorteil, nahmen Bestechungsgeschenke an, beugten das Recht. Vers 4, da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama und sagten, siehe, du bist alt geworden, das heißt, für dich ist Zeit zu gehen. Deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen, nun setze doch einen König über uns, damit er Richter über uns sei, wie es bei allen Nationen ist. Und jetzt sagt er, zurückgekehrt, Kapitel 12, Vers 12, als ihr aber sah, dass Nachasch, der König der Söhne Ammon, gegen euch zog, sagtet ihr zu mir, nein. Und es wird ja nicht uns jetzt mehr berichtet, was sie verneinen, nämlich das, was Samuel ihnen gesagt hat, nein, sondern ein König soll über uns herrschen. Also im Angesicht dieser Bedrohung ist ihre Lösung König. Ein König, der vor uns herzieht. Und das, obwohl doch der Herr, euer Gott, euer König ist. Und jetzt verstehe ich nochmals, warum den Samuel vorher, bevor er jetzt das dem König, dem Volk sagt, nochmals sich vergewissert und sie herausfordert und sagt, seid Zeuge gegen mich. Gibt es irgendwas, was ihr gegen mich zu sagen habt, was ihr vorbringen könnt? Dann bringt es jetzt vor. Sagen, nein, wir können nichts gegen dich sagen. Du bist ein gerechter Richter. Okay, dann habe ich das Recht, auch euch das zu sagen, was ich euch jetzt sagen werde. Nämlich, dass ihr euren Gott abgesetzt habt. Ihr habt euch gegen ihn entschieden. Vers 13. Und nun siehe, da ist der König, den ihr erwählt und den ihr erbeten habt. Denn siehe, der Herr hat einen König über euch gesetzt. Und ich habe mich so gefragt, wohin geht denn jetzt das Ganze? Ist das so eine vorwurfsvolle Rede, wie man das manchmal auch so kennt in Freundschaften? Es wird immer wieder auf das Alte herumgeritten. Aber damals hast du dies oder du hast jenes und warum hast du nicht? Und immer wieder dieselben Vorwürfe. Kommt Samuel nicht aus dem Vorwurfston raus? Ist es das, was wir jetzt hier erleben? Dem Volk immer wieder vorhalten, dass sie einen Fehler gemacht haben? Geht es darum? Vers 14. Wenn ihr den Herrn fürchtet und ihm dient, auf seine Stimme hört und dem Mund des Herrn nicht widerspenstig seid, und wenn ihr und der König, der über euch regiert, dem Herrn, euren Gott, nachfolgt, so wird der Herr mit euch sein. Und dann wusste ich, nein, es geht überhaupt nicht darum, dem Volk Vorwürfe zu machen und ihnen ständig vorzuhalten, dass sie was falsch gemacht haben, ganz und gar nicht, sondern es geht darum, sich zu fragen, wie können wir jetzt in dieser veränderten Situation, in der wir uns alle befinden, nämlich dass Gott, der eigentlich König war, abgesetzt wurde, vom Volk verworfen wurde, wie an anderer Stelle formuliert wird, weil das Volk einen eigenen König hat. Wie geht es jetzt weiter, sodass man dennoch zusammenbleibt und sich nicht trennt und die Beziehung zwischen Gott und Volk, Volk und Gott nicht sich auflöst, sondern eben eine Zukunft hat? Und wir erleben hier das, was wir schon von Anfang an erlebt haben, dass Gott versucht, immer wieder Leben möglich zu machen, jetzt unter veränderten Bedingungen. Ja, uns muss allen klar sein, was passiert ist. Wir dürfen das jetzt nicht vertuschen, mauscheln oder so tun, als ob. Das war kein guter Schritt, aber dennoch, Zukunft soll möglich sein und die Zukunft wird möglich, wenn, Vers 14, ihr den Herrn fürchtet und ihm dient, auf seine Stimme hört und dem Mund des Herrn nicht widerspenstig seid. Und wenn ihr und der König, der über euch regiert, dem Herrn, eurem Gott nachfolgt, so wird der Herr mit euch sein. Es hat sich nichts geändert. Lediglich, dass es jetzt nicht mehr nur heißt, das Volk soll Gott nachfolgen, sondern das Volk und der König. Es ist der König hinzugekommen, aber das Wie bleibt gleich. Dient Gott, fürchtet ihn, folgt ihm nach. Dann wird Leben möglich sein. Also, und das finde ich so fantastisch aus der Sicht Gottes, dass er, obwohl er abgesetzt wurde, obwohl er verworfen wurde, dennoch nah bleibt, dennoch beim Menschen bleibt, dennoch eine Zukunft möglich macht. Und er hat es ja auch schon von Anfang an auch so gemacht, als er auf der Suche nach einem König war, 1. Samuel 9, als er mit Samuel spricht über Saul und ihm sagt, Vers 16, 9, Vers 16, morgen um diese Zeit werde ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir senden, den sollst du zum Fürsten über mein Volk Israel salben. Dann fährt Gott fort und sagt, der wird mein Volk aus der Hand der Philister erretten, denn ich habe die Not meines Volkes angesehen und sein Geschrei ist vor mich gekommen. Gott sieht die Not seines Volkes. Obwohl sie ihn wehtun, ihn verwerfen, ist er nicht nur bei seinem Schmerz, sondern sieht auch die Not seines Volkes und will dem Volk helfen, dass das Volk aus der Hand der Philister errettet wird. Und so ist es hier auch. Das heißt, Samuel nimmt das Volk in eine Zukunft mit, unter veränderten Bedingungen. Vers 15, wenn ihr aber nicht auf die Stimme des Herrn hört und dem Mund des Herrn widerspenstig seid, so wird die Hand des Herrn gegen euch sein wie gegen eure Väter. Auch daran ändert sich nichts. Ihr habt einen König, ja. Aber dieser König ist jetzt nicht die Lösung für die Probleme. Weiterhin geht es darum, dass ihr bei Gott bleibt. Und wenn ihr das nicht tut, dann wird sich der Herr gegen euch wenden. Vers 16, so tretet jetzt herzu und seht, was der Herr Großes vor euren Augen tun wird. Ist jetzt nicht die Weizenernte? Ich will den Herrn anrufen, dass er Donner und Regen sendet. Und ihr sollt erkennen und sehen, dass das Böse, das ihr darin begangen habt, euch einen König zu erbitten, groß ist in den Augen des Herrn. Das heißt, in dieser Situation wird aber dem Volk gleichzeitig auch bewusst gemacht, wie groß dieser Schritt war und wie schwer und wie böse auch dieser Schritt war, den sie gegangen sind. Und sie sollen das erkennen, sie sollen das auch sehen und wirklich sichtbar vor ihren Augen wird sich das jetzt abspielen. Vers 18, und Samuel rief zu dem Herrn und der Herr sandte an jenem Tag Donner und Regen. Da fürchtete das ganze Volk den Herrn und Samuel sehr. Und das ganze Volk sagte zu Samuel, bitte den Herrn, deinen Gott, für deine Knechte, dass wir nicht sterben. Eine ähnliche Situation wie auf dem Berg, als Mose und das Volk sich am Berg befindet und Gott ihnen erscheint, da sagt auch das Volk, bitte sprich du mit Gott, damit wir nicht sterben. Ähnliches passiert hier auch. Samuel aber sagte zum Volk, fürchtet euch nicht. Und das finde ich hochspannend. Es geht nicht darum, ihnen Angst einzujagen. Es geht nicht um Angst, sondern es geht um eine Erkenntnis, um ein Verstehen, um ein Durchdringen und ein Sehen. Erkennen dessen, was sie getan haben. Es geht nicht darum, dass Gott ihnen Angst einjagt. Fürchtet euch nicht. Ihr habt zwar all dieses Böse begangen, doch hört nicht auf, dem Herrn nachzufolgen. Und dient dem Herrn mit eurem ganzen Herzen. Und weicht nicht ab und folgt nicht den nichtigen Götzen nach, die nichts nützen und nicht erretten können, weil sie nichtig sind. Es ist dasselbe Wort, das auch Mose an das Volk richtet, im 5. Buch Mose, die letzte große Ansprache, die Mose an das Volk richtet. Und immer wieder sagt er, folgt nicht den Götzen, er auch, folgt nicht den Götzen. Warum nicht? Sie nützen nichts, sie können nicht erretten, weil sie nichtig sind. Und auch der König kann nicht erretten. Und Saul hat es ja selber so formuliert in 1. Samuel Kapitel 11. Als manche ja euphorisch dann sagen, wer war gegen Saul und die sollen getötet werden, dann sagt Saul, nein, 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 bitte nicht, nicht an diesem Tag. 11, Vers 13. Niemand soll an diesem Tag getötet werden, denn heute hat der Herr Rettung in Israel gegeben. Der Herr, ihr Gott, er ist es, der Rettung schenkt. Nicht die Götzen, auch nicht die Könige. Vers 22, denn der Herr wird sein Volk um seines großen Namens willen nicht verlassen, denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Sie sollen erkennen und verstehen, was passiert ist. Sie sollen aber nicht von Angst getrieben werden, sondern wissen, Gott steht zu ihnen, er hat sie erwählt, er hat sie zu seinem Volk gemacht und er wird sie nicht verlassen, er ist bei ihnen. Entscheidend ist, ob sie sich entscheiden, mit Gott mitzugehen, denn Gott geht mit ihnen mit. Gott geht mit. Es wird an ihnen liegen. Vers 23, auch was mich betrifft, fern sei es von mir, dass ich mich an dem Herrn versündige und aufhören sollte, für euch zu bitten. Sondern ich will euch den guten und richtigen Weg lehren. Auch ich wende mich nicht von euch ab, sagt Samuel, obwohl ihr auch mich abgelehnt habt. Denn ich habe euch doch begleitet, jahrzehntelang. Ich war euer Richter, ich war euer Priester, ich war euer Prophet. Ihr wusstet, dass der Herr durch mich spricht. Genauso wie durch die anderen Richter. Wir haben euch sicher wohnen lassen, aber ihr wolltet einen König. Aber ich werde auch bei euch bleiben. Ich werde euch weiterhin den guten und richtigen Weg lehren. Fürchtet nur den Herrn und dient ihm in Wahrheit mit eurem ganzen Herzen. Denn seht, wie große Dinge er an euch getan hat. Keine Menschenfurcht, sondern Gottesfurcht. Keine Angst vor Gott, denn er wird das Volk nicht verlassen. Wenn ihr aber dennoch böse handelt, so werdet ihr und euer König weggerafft werden. Machen wir uns alle nichts vor, wenn ihr euch entscheidet, einen bösen Weg zu gehen, dann wird dieser Weg auf euer Haupt zurückkommen. Wenn ihr bei Gott bleibt und ihm dient, dann werdet ihr Leben haben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Gottes Segen, alles Gute und bis zum nächsten Mal bei Glaubengeschichten.